Ja, wir haben ein neues Jahr. Ein neues Jahr ist immer Gelegenheit für neue Vorsätze. Ich weiß nicht, wie ihr das handhabt. Für neue Wünsche, Erwartungen, Gebete. Hat jemand gebetet, Herr, bitte schenk mir doch in diesem Jahr ein dickes Konto und einen dünnen Körper. Und bitte verwechsel das nicht wieder wie letztes Jahr. Ja. Weiß nicht, mit was für Wünschen, Erwartungen ihr in das Jahr geht. Eine Ermutigung im neuen Jahr immer wieder kann sein, die Jahreslosung. Die habt ihr schon gefunden auf euren Plätzen oder ihr habt euch draufgesetzt, dann könnt ihr sie jetzt noch finden. Gibt es seit ungefähr 80 Jahren, gibt es eine Kommission aus verschiedenen Kirchen, die sich dann zusammensetzt. Also die wird nicht gelost im engeren Sinne, sondern gemeinsam ausgesucht von verschiedenen Christen und das ist ein komplizierter Prozess. Und ja, da findet ihr also die Losung für 2014. Gott nahe zu sein ist mein Glück. Gott nahe zu sein ist mein Glück. Und ja, weiß nicht, wie da jeder Einzelne, wir können jetzt eine kleine Umfrage machen, so drauf reagiert. Da vorne hat schon jemand sich mitgefreut und Amen gesagt. Es gibt auch, vielleicht sagst du auch, naja, ich weiß nicht so genau. Ich weiß nicht, ob ich so nah an Gott sein will. Jesus vielleicht, der Vater, weiß ich nicht. Mancher nimmt Gott vielleicht eher als eine Bedrohung wahr. Irgendwie, der guckt immer, was ich falsch mache. Manche werden vielleicht sagen, naja, ist irgendwie halt so, was Christen so sagen. Die müssen ja sowas sagen. Halt so ein typischer frommer Spruch auf so einer Kabulkarte mit Blümchen, fehlt noch der Marienkäfer oder so. Und es lässt dich eher kalt. Wäre ja auch eine Möglichkeit. Was ein bisschen schade ist, das habe ich am Silvesterabend schon was zu gesagt, wenn man Bibelworte so einzeln nimmt, dann werden sie eben zu so Sprüchen, die man dann halt auf Karten drucken kann. Bei Asaf, so heißt der Mann, der dieses Gebet zuerst gebetet und aufgeschrieben hat, aus dem die Jahreslosung kommt. Bei ihm war das alles andere als ein lockerer Spruch oder eine fromme Formel, sondern für ihn war das heiß umkämpft, dass er zu dieser Aussage gekommen ist. Und ich denke, wir tun gut daran, da so ein bisschen nachzuempfinden, was war da überhaupt los? Wie kommt er dazu? Dann ja zu so einem Fazit, denn das ist aus dem letzten Vers dieses Psalms. Das ist der Psalm 73 und der Vers 28 in der Einheitsübersetzung, die hier verwendet wurde für dieses Jahr, heißt komplett der ganze Vers: Ich aber, Gott nahe zu sein, ist mein Glück. Ich setze auf Gott, den Herrn, mein Vertrauen. Ich will all deine Taten verkünden. Also, ist ein bisschen länger im Original. Da haben sie also nur den ersten Teil des Verses genommen. Das macht man gerne mal. Also, Psalm 73, 28a ist das eigentlich. Und die Losung, die dann so ausgewählt wurde, war eigentlich: Ich aber, Gott nahe zu sein, ist mein Glück. Und ihr merkt, da fehlen irgendwie die ersten zwei Worte, sind nicht auf die Karte gekommen. Ich habe einen Artikel gelesen, dass in der Tat die Verlage protestiert haben, gesagt haben: Ich aber, Gott nahe zu sein, ist mein Glück, das passt gar nicht auf den Kugelschreiber, das ist viel zu sperrig, das ist nicht so richtig rund, könnt ihr da nicht noch was machen? Und dann haben die im letzten Moment noch diese zwei Worte, das Ich aber, gestrichen. Also seid beruhigt, die Losung ist trotzdem biblisch. Es ist ein bisschen interessant, wie sowas dann passiert. Und mit dem Ich aber ist es auch ja wirklich nicht so ganz nachvollziehbar, wenn man das so aus dem Zusammenhang liest. Ich wie ich aber, was soll das? Aber eigentlich finde ich es trotzdem schade, denn dieses Aber, dieses Dennoch, das macht diesen Kampf deutlich. Ja, das ist nicht einfach so ein Spruch, ja klar, Gott ist super, sondern aber ich bin zu dem Ergebnis gekommen oder ich halte daran fest. Wenn in der Bibel aber steht, ist immer gut, genau hinzugucken. Sagt Paulus, ihr wart tot in euren Übertretungen Sünden, aber Gott, er hat euch lebendig gemacht. Und hier in dem Fall sagt Asaf, ja, wollen wir sehen, was er sagt, worauf er dann mit Aber antwortet. Ich will den ganzen Psalm lesen und lese ihn dann doch nach der Luther-Übersetzung, die ich im Ganzen ein bisschen griffiger finde für diesen Psalm. Also Psalm 73, wenn ihr die Bibel zur Hand habt, dann lest gerne mit. Ein Psalm Asafs. Gott ist dennoch Israels Trost für alle, die reinen Herzens sind. Ich aber, das ist das erste Ich aber in diesem Psalm, ich aber wäre fast gestrauchelt mit meinen Füßen, mein Tritt wäre beinahe geglitten. Denn ich ereiferte mich über die Ruhmredigen, als ich sah, dass es den Gottlosen so gut ging. Denn für sie gibt es keine Qualen, gesund und feist ist ihr Leib. Sie sind nicht in Mühsal wie sonst die Leute und werden nicht wie andere Menschen geplagt. Darum prangen sie in Hoffart. Andere Übersetzung, sie sind stolz auf ihren Stolz. Und hüllen sich in Frevel. Sie brüsten sich wie ein fetter Wanst. Sie tun, was ihnen einfällt. Sie achten alles für nichts und reden böse. Sie reden und lästern hochher. Was sie reden, das soll vom Himmel herab geredet sein. Was sie sagen, das soll gelten auf Erden. Darum fällt ihnen der Pöbel zu und läuft ihnen zu in Haufen wie Wasser. Sie sprechen, wie sollte Gott es wissen? Wie sollte der Höchste etwas merken? Siehe, das sind die Gottlosen. Die sind glücklich in der Welt und werden reich. Soll es denn umsonst sein, dass ich mein Herz reinhielt und meine Hände in Unschuld wasche? Ich bin doch täglich geplagt und meine Züchtigung ist alle Morgen da. Hätte ich gedacht, ich will reden wie sie, siehe, dann hätte ich das Geschlecht deiner Kinder verleugnet. So sann ich nach, ob ich's begreifen könnte, aber es war mir zu schwer. Bis ich ging in das Heiligtum Gottes und merkte auf ihr Ende. Ja, du stellst sie auf schlüpfrigen Grund und stürzest sie zu Boden. Wie werden sie so plötzlich zunichte? Sie gehen unter und nehmen ein Ende mit Schrecken. Wie ein Traum verschmäht wird, wenn man erwacht, so verschmähst du, Herr, ihr Bild, wenn du dich erhebst. Als es mir wehe tat im Herzen und mich stach in meinen Nieren, da war ich ein Narr und wusste nichts, ich war wie ein Tier vor dir. Dennoch bleibe ich stets an dir, denn du hältst mich bei meiner rechten Hand. Du leitest mich nach deinem Rat und nimmst mich am Ende mit Ehren an. Wenn ich nur dich habe, so frage ich nichts nach Himmel und Erde. Wenn mir gleich Leib und Seele verschmachtet, so bist du doch Gott alle Zeit meines Herzens Trost und mein Heil. Denn siehe, die von dir weichen werden umkommen, du bringst um alle, die dir die Treue brechen. Aber das ist meine Freude, dass ich mich zu Gott halte. Ich aber, Gott nahe zu sein, ist mein Glück. Und meine Zuversicht setze auf Gott, den Herrn, dass ich verkündige all dein Tun. Amen. Ihr merkt, hier ist ein Kampf im Gange. Und die zentrale Frage in diesem Kampf ist die Frage, lohnt sich das? Lohnt sich das? Und vielleicht ist es auch deine Frage. Was bringt es, an Gott zu glauben, ihm sogar zu gehorchen, auf manches zu verzichten? Was habe ich davon? Wir denken immer, das ist so modern oder postmodern, so zu fragen. Das ist eine uralte Menschheitsfrage. Was habe ich davon, dass ich das tue? So ticken wir als Menschen. Und Asaf sieht sich um und sieht Menschen, die sich nicht das Geringste um Gott scheren und denen es so viel besser zu gehen scheint als den Frommen. Und vielleicht fallen euch Beispiele ein. Ich erspare euch jetzt irgendwelche Parallelen zu ziehen. Ich denke, beide, das spricht für sich hier, wie Asaf das aufzählt, an wen man da vielleicht denken mag. Wenn man strotzt vor bester Gesundheit und lebt, als gäbe es keinen Morgen. Wie sieht denn das aus? Was habe ich denn davon? Geht's mir am Ende denn besser, wenn ich Christ bin, oder geht's mir nicht besser? Das ist die Frage. Und es gibt so verschiedene Themen, die uns da beschäftigen. Das ist unsere Gesundheit, das ist ja unser materielles Wohl, das ist auch unser innerer Frieden. Und wir können das ja mal im Schnellcheck uns angucken. Wie sieht es denn aus? Also, Menschen wünschen sich Gesundheit. Ist man da besser dran, wenn man Christ ist? Also, es gibt Studien aus den USA, es gibt irgendwie Studien, kommen anscheinend immer aus den USA, dass gläubige Christen im Schnitt gesünder sind. Dass sie seltener einen Herzinfarkt haben, dass auch Gebet sich positiv auf Genesungsprozesse auswirkt. Da wurden richtig so Doppelblindversuche gemacht. Eine Gruppe von Patienten, für die wurde heimlich gebetet, für die anderen nicht. Und dann für anderen, denen wurde gesagt, dass für sie gebetet wurde und so weiter. Und da hat man festgestellt, aha, wer hätte das gedacht? Das hilft. Beten oder erleichtert den Genesungsprozess. Dann gibt es andere Studien, die das natürlich in Zweifel ziehen. Und wir müssen gar nicht so weit gehen. Wir können in die Bibel schauen, haben wunderbare Verheißungen für körperliche Heilung und haben unterschiedliche Erfahrungen damit. Sehr positive und andere, schmerzhafte. Denn das Aber bleibt hier stehen. Also, die Statistik ist ja das eine. Also, wenn du als Christ lebst, hast du, wenn du ein paar Dinge verstanden hast, wahrscheinlich einen gesünderen Lebensstil als manche andere Leute. Bestimmte schädliche Dinge dir nicht antust oder so, das hilft natürlich. Nur, bei dem Einzelnen, und wir haben heute schon davon gehört, kann die Krankheit genauso zuschlagen. Ob er Christ ist oder Moslem oder Atheist oder sonst irgendetwas. Du kannst genauso, ich sag's ungern, aber du kannst genauso vom Auto überfahren werden. Und die Naturkatastrophe kann dich genauso ereilen. Und wir freuen uns dann über solche Zeugnisse, wie das, was wir gerade gehört haben, dass Gott da eine Gruppe von Christen bewahrt. Aber wie viele andere Kirchen sind beim gleichen Tsunami davongefegt worden? Da dürfen wir uns keine Illusionen machen. Erschwerend kommt noch hinzu, dass in vielen Teilen der Welt Christen noch extra leiden, weil sie Christen sind. Also, sie haben nicht diese Frage, ja, geht's mir denn dann besser? Bin ich dann gesünder, wenn ich Christ bin? Sondern, wenn ich jetzt mich für Jesus entscheide, ist die Frage, wie lange lassen mich meine Familie, meine Nachbarn, mein Staat noch am Leben? Ja, das ist ja nicht so selten. Und wenn es nicht keine direkte Verfolgung gibt, dann werden Christen oft diskriminiert, dass sie vielleicht keinen Zugang zu sauberem Wasser haben oder zu medizinischer Versorgung oder so, wenn sie nicht der Mehrheitsreligion angehören. Also, Glaube kann sich positiv auswirken, aber Glaube gibt keine Gesundheitsgarantie. Ja, wie ist das mit dem materiellen Gut? Wie ist das mit Wohlstand? Wiederum, die Bibel ist voll mit Verheißungen, dass Gott versorgt. Ich habe gerade dafür gedankt vor der Kollekte, dass Gott ein Versorger ist, dass er segnet, dass er antwortet, wenn wir bitten, dass er, wie es im Psalm 84, glaube ich, heißt, kein Gutes mangeln lassen wird den Frommen. Und dazu kommt wieder, wenn du nach Gottes Ordnung lebst, sind die Chancen ganz gut, dass du ehrlich bist und fleißig und dein Geld nicht gleich verbrätst, sondern vernünftig damit umgehst und dass es dir dann auf Dauer auch materiell besser geht. Ja, gab so Untersuchungen, da hat es eine Erweckung gegeben unter den Ärmsten der Armen und nach einer Generation waren viele aus der Gemeinde zum Mittelstand aufgerückt, einfach weil sich der Lebensstil geändert hat. Die haben nicht mehr gesoffen und so weiter. Das hat positive Auswirkungen. Es gibt Soziologen, die sagen, der ganze wirtschaftliche Erfolg des Westens, was ja vor allem Nord- und Westeuropa ist und Nordamerika, geht auf die sogenannte protestantische Arbeitsethik zurück. Dass man da eben ja sich angestrengt hat und so. Nur wiederum ist schon klar, und da müssen wir uns nur umgucken, müssen wir vielleicht nur ins eigene Leben gucken. Der Glaube ist keine Methode, um schnell reich zu werden. Ja, gilt auch für Pastoren, habe ich festgestellt. Mancher ist sogar dann, geht noch einen Schritt weiter, ist freiwillig arm oder verzichtet zumindest auf lukrativere Angebote. Ja, weil es nicht moralisch ist, es nicht vereinbaren kann, oder einfach, weil er sagt, nein, ich habe andere Prioritäten. Mein Ziel ist nicht, möglichst schnell möglichst viel Geld zu machen, sondern ich will Zeit haben, um dem Herrn zu dienen. Arbeite weniger Stunden oder suche mir gleich einen Job, wo ich sowieso weniger verdiene. Also, das geht in die andere Richtung. Ich habe überlegt, wenn ich kein Christ geworden wäre, würde ich jetzt wahrscheinlich mehr Geld verdienen. Ganz simpel, weil ich dann einen anderen Job gewählt hätte, der wahrscheinlich lukrativer wäre. Und ich bedauere es nicht. Kein Stück. Aber wie, und noch weiter wiederum an Christen in anderen Teilen der Welt werden um Haus und Gut gebracht, weil sie sich zu Jesus bekennen. Und andere sehen wir, die keinerlei Rücksicht nehmen aufs Gesetz, aufs Gewissen, auf Familie oder Gesundheit und ja, sehr schnell sehr viel Geld anhäufen. Also auch hier kein Rezept. Und wie ist das mit Zufriedenheit? Wie ist das mit inneren Frieden? Würde ich sagen, ja, auf einer Ebene, ja, auf jeden Fall. Ein Christ kann ganz anders zur Ruhe kommen, weil er andere Prioritäten hat, weil er anders verankert ist in seinem Leben. Aber andererseits, wenn du, als du Christ geworden bist, hast du vielleicht gemerkt, plötzlich bekommst du Probleme, die du vorher nicht hattest. Weil du dich plötzlich um Dinge sorgst, um die dir vorher völlig egal waren. Oder weil andere dir Probleme machen. Also, um es auf einen Punkt zu bringen, euch überrascht mein Ergebnis wahrscheinlich gar nicht besonders, aber vielleicht ist es gut, sich das mal so vor Augen zu führen. Der christliche Glaube funktioniert nicht. Der christliche Glaube funktioniert nicht, wenn du ihn benutzen willst, um glücklich zu werden. Ja, also es gibt ja ganze Sektionen in den Buchläden. Ich habe festgestellt, dass in manchen Buchhandlungen das, was früher mal Religion oder Theologie war, komplett in den Bereich Esoterik und vielleicht noch Lebenshilfe einsortiert wurde. Dalai Lama, Bibel, Jürgen Fliege und so, das ganze Programm. So funktioniert der Glaube nicht. Es gibt nicht die 7 Schritte zum Glück. Und wenn du das versuchst, bist du auf einem gefährlichen Holzweg. Und ich sage, nicht nur Holzweg würde heißen, okay, funktioniert nicht, aber auch gefährlich, weil du, wenn du so rangehst, sagst ja, wie kann ich jetzt glücklich werden? Dann fragst du eigentlich ständig, okay, was muss ich jetzt tun? Was muss ich jetzt investieren und wie viel muss ich investieren, um das gewünschte Ergebnis zu bekommen? Also, wie viel muss ich lernen, um die Prüfung mit glatt 4 zu überleben? So, ne? Da kann man sich das ausrechnen. Wie viel muss ich trainieren, um einen Waschbrettbauch zu erlangen? Wie viel muss ich in Gottesdienst gehen oder in Hauskreis, um glücklich zu werden? Reicht eine Stunde am Sonntag? Müssen es 2 Stunden sein? Ja, versteht ihr? Auf dem Weg fängst du dann auch immer an zu vergleichen. Ich habe jetzt so und so viel hier reingesteckt. Und der da investiert viel weniger und dem geht's viel besser. Irgendwer macht hier nicht seinen Job. Ich überspitze das, ja, aber horcht mal, wo dieses Denken vielleicht da ist. Umgekehrt würde das ja heißen, wenn das dann funktioniert, oder du meinst, es funktioniert, sagst du, aha, für meinen Einsatz habe ich jetzt auch das Glück verdient. Ich habe ja hart dafür gearbeitet. Und natürlich ist das völlig schräg. Also, wenn du in deine Beziehung, in deine Ehe investierst, in die Beziehung mit deinen Kindern, mit deinen Eltern, dann ist das kostbar. Aber du verdienst dadurch keine Anrechte auf irgendwas. Sagst so, jetzt habe ich so und so viele Stunden hier mit meinem Sohn Mensch ärger dich nicht gespielt oder sonst irgendwas, jetzt kann ich auch was verlangen. Manche Eltern machen das ja, wenn sie auch gerade dann im gesteigerten Alter sagen, so, ich habe so und so oft dir die, ja, jetzt kann ich doch ein bisschen was erwarten. Jetzt will ich was für meine Investition zurückhaben. So können wir mit Menschen nicht umgehen und so können wir schon gar nicht mit Gott umgehen. Also entweder ich lande in der Verzweiflung, weil es nicht funktioniert und dann muss ich mich noch mehr anstrengen und dann werde ich ein selbstgerechter religiöser Pharisäer. Oder es scheint zu klappen und dann werde ich erst recht selbstgerecht und selbstzufrieden. Denkt an das Gleichnis von den 2 Söhnen und dem Vater, der ältere Sohn in der Geschichte. Der hat so gedacht. Sagt, wie lange habe ich für dich gearbeitet? Sagt er zum Vater. Und du hast mir nicht mal einen Ziegenbock zum Feiern mit meinen Freunden gegeben. Der hat wahrscheinlich auch nie gefragt. Er ist gar nicht auf die Idee gekommen. Aber er denkt, er hat jetzt ein Anrecht. Und der andere, der jetzt Priester das geschenkt bekommt, auf den ist er stinksauer. Und Asaf ist auf diesem gefährlichen Weg, wenn er vergleicht, wenn er schaut, dem geht's gut, der macht nix, ich mach alles, mir geht's schlecht. Ist ein gefährlicher Weg. Wie kommt man da weiter? Was ist Asafs Lösung? Wie geht er mit seiner Not um? Das Erste, wenn wir diesen Psalm lesen, also es ist ja wirklich barock, wie hier das alles beschrieben wird, die Einheitsübersetzung hat an einer Stelle, glaube ich, vor lauter Fett können sie kaum aus den Augen gucken oder so. Das ist schon sehr drastisch. Das ist auch nicht politisch korrekt, glaube ich. Aber Asaf geht sehr, sehr offen mit seiner Not um. Das ist das Erste, was wir lernen können. Er schüttet sein Herz wirklich vor Gott aus. Er mutet das Gott total zu. Er mutet das auch sich selbst zu. Ja, wenn manchmal hast du solche Gedanken, wenn ich das jetzt hier gerade so zugespitzt eben formuliert habe, denkst du, nee, so kann man doch nicht reden. Wir sind doch gute Christen. Aber wenn du es mal ausformulierst, merkst du, was du eigentlich in Wirklichkeit denkst. Sagst du, Moment mal, ich denke ja wirklich, ich habe da ein Recht auf irgendwas. Er spricht das aus. Und Gott hält das aus. Gott kann damit umgehen. Und ich möchte euch warnen vor so einer Schere im Kopf, vor einer Selbstzensur, die sofort fragt, ja, darf man denn sowas denken als guter Christ? Ja, also erstens, was ein guter Christ? Und zweitens, was passiert mit der Antwort? Das ist eigentlich immer meine Rückfrage, wenn mich jemand fragt, darf ich als Christ denn Zweifel haben? Sag ich, ja, was fängst du denn mit meiner Antwort an? Wenn ich jetzt sage, nein, was machst du denn dann? Ja? So, okay, Schalter umlegen, Zweifel weg. Oder war das nur eine akademische Frage? So rein theoretisch. Ich habe einen Freund, der hat ein Problem, ne? Also, tatsächlich, es gibt auch eine Art, Zweifel zu verherrlichen. Ja, nur der richtig zweifelt, der ist richtig durchdacht oder so, da halte ich nichts von. Zweifel ist ein Ausdruck von Misstrauen. Natürlich. Und du ehrst Gott nicht damit, wenn du an seiner Güte zweifelst, völlig klar. Er sagt, ja, ich werde für dich da sein. Ich werde dich annehmen. Du sagst, na, wer weiß. Damit gibst du Gott nicht die Ehre. Nur, wenn du diese Zweifel hast, dann nützt es dir überhaupt nichts, darüber nachzudenken, ob du zweifeln darfst. Frage ist, was machst du dann damit? Was stellst du mit deinen Zweifeln an? Und das Schlimmste, was du machen kannst, ist eben Schere im Kopf und ich drück die weg, singe noch ein bisschen lauter mit, damit keiner merkt, dass ich gerade so einen Gedanken hatte und glaube, dass es dann gut ist. Also es gibt sowas, dass man Gedanken auch einfach, Gedanken keinen Raum gibt und sie sozusagen wegschickt. Ja, sagst, also ich denke jetzt nicht weiter darüber nach. Das ist schon eine bewusste Entscheidung manchmal. Aber das meine ich nicht, sondern ich darf das nicht und dann drücke ich das irgendwie nach unten. Irgendwann kommt das wieder hoch und meistens mit Verstärkung. Also, Asaf schüttet seine Zweifel vor Gott aus. Was machst du hier überhaupt? Wie funktioniert das? Ist das alles umsonst? Was ist hier los? In einem anderen Psalm heißt es, wach auf Gott, warum schläfst du? Er betet nicht, oh Herr, verzeih mir, aber manchmal habe ich das Gefühl, du wärst nicht so ganz bei der Sache. Sondern er stellt das als Tatsache fest, du schläfst und jetzt wird es mal Zeit aufzuwachen. Ich weiß nicht, ob du schon mal so gebetet hast. Wir müssen das auch nicht einstudieren, so zu beten, wenn du das nicht empfindest. Aber Gott hält das aus und hat es sogar durch seinen Geist geleitet, dass es jetzt in Gottes Wort steht. Ist nicht auf die rote Liste gekommen. Also, wenn du Zweifel hast, dann geh mit den Zweifeln zu Gott, auch wenn du zweifelst, ob er dir zuhört. Und selbst wenn du gar nichts mehr weißt und gar nichts mehr sagen kannst, bist du noch vor ihm. Ich finde das so stark hier in Vers 21 und Vers 22. Als es mir wehe tat im Herzen und mich stach in meinen Nieren, da war ich ein Narr und wusste nichts. Ich war wie ein Tier vor dir. Ich weiß nicht, ob du so einen Zustand kennst. In einer Depression oder in tatsächlich körperlichen Schmerzen, wo du wirklich nichts mehr weißt, wo du nichts mehr beten kannst, wo du nichts mehr Schlaues sagen kannst. Auch damit kannst du sozusagen wortlos vor Gott sein. Und er ist immer noch da und er ist immer noch treu. Und er sagt nicht, oh, das hätte ich mir aber nicht von dir gedacht. Ich kenne das, ich habe selber Gott sei Dank in dieser Tiefe noch nicht erlebt, aber ich weiß, wie es ist. Eine gute Freundin rutscht immer tiefer in tiefe Depressionen. Und wenn du versuchst, mit jemandem in der Situation zu reden, ich habe das Gefühl, ich halte jemanden fest, der über dem Abgrund hängt und der hat die Hand eingeseift. Ja, ich habe gesagt, aber trotzdem glaube ich, dass Gott dich hält, auch wenn ich dich nicht halten kann. Und auch das, auch diese tiefsten Tiefen, die hält Gott aus. Und die können wir vor ihn bringen. Und die können wir auch vor andere Christen bringen. Also, Asaf hat dieses Gebet, diesen Psalm aufgeschrieben. Gut, zum Schluss hat er ja irgendwie die Kurve gekriegt. Aber er hat das offengelegt vor seinen Brüdern. Und du musst nicht alles sofort auf Facebook schreiben, was dir im Kopf rumgeht. Aber es ist gut, wenn du Geschwister hast im Hauskreis oder in der Familie oder in deinem Umfeld, mit denen du so offen reden kannst. Dass du als Mitarbeiter sagen kannst, ich weiß gar nicht, ob Gott wirklich real ist. Ich weiß, ich hab ja viel erlebt, aber im Moment ist er so weit weg. Da gibt's Leute, vor denen du das aussprechen kannst, ohne dass die in Ohnmacht fallen. Und sofort die Verbindung zu dir kappen, weil du irgendwie schlechter Einfluss bist. Bist du so jemand für andere? Das ist ja dann die zweite Frage. Wenn jemand in deinem Hauskreis so redet, sagst du sofort, komm, hast du sofort 20 Bibelstellen, warum das falsch ist? Vielleicht hilft dem das irgendwann später. Möglich. Vielleicht auch nie. Aber hältst du das aus? Sagst du, okay, du kannst jetzt nicht beten, wir beten für dich mit. Du kannst jetzt nicht glauben, wir glauben für dich mit. Du musst jetzt weinen, wir weinen mit, weil wir auch keine Antwort haben. Wir haben auch nicht den frommen Spruch, warum das jetzt so sein soll. Aber es tut gut. Und es ist gut, diese Freiheit zu haben. Zu sagen, wir müssen uns hier erstmal alle irgendwie aufpumpen und sowas darf nicht irgendwie bekannt werden. Denn wenn du es teilst mit anderen, dann merkst du plötzlich auch, Moment, es geht anderen auch so. Ob das solche Gedanken sind, ob das Sünde ist, der Teufel möchte immer, dass du allein bleibst. Du bist der Einzige, der damit ein Problem hat. Du bist der Einzige, der solche Sünden begeht. Du bist der Einzige, der solche Zweifel hat. Und du bist schon so lange Christ. Gott hat so viel Gutes an dir getan. Du hast solche Zweifel. Kannst gleich aufhören. Ja? Das ist die Strategie des Teufels. Und wenn du es mit anderen teilst, merkst du plötzlich, ja, sowas, so ging es mir vor 2 Jahren auch. Oder so geht es mir gerade auch. Lass uns gemeinsam Gott suchen. Das kann gut sein. Aber das ist noch nicht die Lösung. Also lass es raus. Kann hilfreich sein. Wie gesagt, ist auch immer eine Frage, wo und mit wem natürlich. Aber dadurch ist das Problem noch nicht weg. Das Problem wird bei Asaf auch nicht dadurch gelöst, dass dann doch noch die Gebetserhörung kam. Ja, es gibt ja so Zeugnisse, die dann damit, also wo jemand irgendwie lernen muss, mit einer Enttäuschung zu leben. Und dann gibt's doch noch das Happy End, dass dann doch noch das Erwünschte kam. Das ist ja schön, ne? Aber hilft dir nicht, wenn du in dieser Dürrezeit bist. Also hat Jesus eine Botschaft für die, wo es dann eben nicht noch ein Happy End gibt. Der Asaf sucht und fragt, und Vers 16 heißt es so, sann ich nach, ob ich es begreifen könnte, aber es war mir zu schwer. Bis ich ging in das Heiligtum Gottes und merkte auf ihr, also der Gottlosen, Ende. Innerweltlich findet er keine Antwort. Also in Zeit und Raum, in unserem Erfahrungshorizont, dass er sagen kann, naja, am Ende wird sich das schon noch rächen. Kleine Sünden bestraft der liebe Gott sofort. Die ganzen Sprüche, ja. Die tragen nicht durch. Aber er macht einen Schritt zurück. Er geht in die Gegenwart Gottes. Das ist das Heiligtum. Und schaut das Ganze an. Und merkt, jetzt sieht das anders aus. Aus Ewigkeitsperspektive sieht diese Sache anders aus. Vers 20, wie ein Traum verschmäht wird, wenn man erwacht, so verschmähst du, Herr, ihr Bild, wenn du dich erhebst. Also diese gottlosen Menschen, die sich so aufplustern und so stolz über Gott lästern, Sie werden so, ja, sich verflüchtigen wie ein Traum, wenn du aufwachst. Ja, du erinnerst dich noch dunkel, da war was, aber sind eigentlich nicht mehr da. Und so sind sie vor Gott. Und der, ja, der auf Jesus, auf Gott vertraut, der bleibt aber in Gottes Gegenwart. Das ist hier die, der Gedanke dabei. Für den Gläubigen gilt eben, dennoch bleibe ich stets an dir. Denn du hältst mich bei meiner rechten Hand. Du leitest mich nach deinem Rat und nimmst mich am Ende mit Ehren an. Und das ist hier keine Erfahrungsaussage. Das ist nicht ein Zeugnis, genauso habe ich es erlebt, gerade eben. Sondern das ist hier eine Glaubensaussage. Ich halte daran fest, dass das die Wahrheit ist. Ganz egal, wie es mir im Moment geht. Du hältst mich bei meiner rechten Hand. Du wirst mich am Ende annehmen. Du wirst das Ende gut machen. Ich werbe ja immer wieder darum, dass wir das Gericht Gottes als etwas sehen, was uns auch froh machen kann. Also, das soll uns schon auch die Frage stellen, wo stehen wir denn? Sind wir bei Jesus? Aber es kann uns auch froh machen, weil das Gericht bedeutet, das, was jetzt krumm ist in dieser Welt, das, was schräg ist, wird einmal gerichtet, wird einmal gerade werden. Das, was kaputt ist, wird einmal heil werden. Das, was in diesem Leben eben nicht aufgelöst wird. So, wo der reiche, gottlose Geizkragen im Kreise seiner Lieben auf Rosen gebettet sozusagen seinen letzten Atemzug tut und nicht noch irgendwie Gewissenskämpfe hat. Wo der hingegebene Christ zu Tode gefoltert wird und kein Engel kommt, der ihn aus dem Gefängnis holt. Es bleibt so viel offen in dieser Welt, wo es kein Happy End gibt in dieser Welt. Und da ist es so wichtig, Jesus kommt und er macht alles gut, er macht alles neu. Ja, er wird die Bösen zur Rechenschaft ziehen. Gott wird sein Gericht vollziehen. Gottes Zorn wird nicht einfach ausgelöscht, sondern er wird sein Ziel treffen. Entweder den, der an seiner Sünde festhält. Ja, derjenige, der sagt, ach, wenn Gott was von mir will, muss er sich schon melden. Da werde ich schon mit ihm reden. Ja, okay. Gott wird mit dir reden. Es wird nicht gut ausgehen für dich. Oder wenn du auf Jesus vertraust, dann gilt es für dich, dass der Zorn Gottes auf Jesus niedergefahren ist, am Kreuz, dass er alles getragen hat, dass er alles auf sich genommen hat, der eine Gerechte, der gekommen ist als Opfer für die Sünder. Und durch ihn, durch Jesus, haben wir Perspektive über den Tod hinaus. Ich bin fasziniert von diesem Psalm 73, weil, wenn ihr die Psalmen lest, wenn ihr das Alte Testament lest, es gibt nicht oft diesen Ausblick in die Ewigkeit. Die Gläubigen im Alten Bund hatten eine sehr innerweltliche Perspektive. Sie hatten auch nicht die volle Offenbarung von Gott über das, was nach dem Tod kommt. Und man findet dann Aussagen wie, die Toten werden dich nicht loben, oh Gott. Und da ist die Auferstehung nicht im Blick. Und dann gibt es so Schlaglichter in den Psalmen, Jesaja ganz am Ende, verschiedenen anderen Stellen, wo wir merken, hey, auch da ist schon mehr. Und hier, Psalm 73 ist ja ganz deutlich. Es geht eben nicht darum, das Happy End kommt übernächste Woche, weil der dann stolpert und die Treppe runterfällt und so weiter und dann erbst du seinen ganzen Reichtum. Nein, es kann sein, dass in diesem Leben alles offen bleibt, aber Gott wird es gut machen. Gott wird es gerade rücken, wird die zu Ehren bringen, die hier mit Schande überhäuft worden sind. Man wird die beschämen, die sich hier über andere brutal erhoben haben. Dann ist jetzt die Frage, was mache ich damit? Was suche ich? Wonach strecken wir uns aus? Auch an einem Anfang von einem neuen Jahr. Und komme ich eigentlich jetzt zu dem Wort von Samuel von vorhin. Es ist schon deutlich geworden, dass wir nicht Wohlstand oder Gesundheit oder nur Zufriedenheit suchen. Da springen wir zu kurz. Ich möchte aber auch behaupten, wir suchen in erster Linie auch nicht ewiges Leben. Unser Ziel ist nicht in erster Linie in den Himmel zu kommen. Dann wäre wieder so diese schräge Sache drin, dass Jesus letztlich Mittel zum Zweck ist. Also ich brauche Jesus, ich muss irgendwas mit Jesus machen, zu ihm beten, damit ich dann nicht in die Hölle komme, sondern in den Himmel. Und fragen, okay, wenn du da bist, dann brauchst du Jesus nicht mehr. Nach dieser Logik, ja? Nein, was wir suchen, was das Ziel ist, was die Erfüllung ist, was unsere Freude ist, ist tatsächlich Gott selbst, der uns in seine Gegenwart zieht, auf den Berggipfel. Psalm 27 heißt es: Nur eins erbitte ich vom Herrn, danach verlangt mich im Haus des Herrn zu wohnen, alle Tage meines Lebens, die Freundlichkeit des Herrn zu schauen und nachzusinnen in seinem Tempel. Die Freundlichkeit, also Luther hat da zu schauen die schönen Gottesdienste des Herrn, das ist auch schön, aber es geht um Gott selbst. Es geht um seine Freundlichkeit oder Güte kann man übersetzen oder Lieblichkeit oder Schönheit, die Schönheit Gottes zu sehen. Darum geht es. Und warum ist das unser Ziel? Jetzt müssen wir nochmal ganz an den Anfang zurück. Und auch das wurde schon gesagt heute. Gott schuf uns als Menschen, als Mann, als Männer, als Frauen, als sein Gegenüber, als sein Ebenbild. Und er schuf uns als Anbeter. Er schuf uns, dass wir in Gemeinschaft mit ihm leben. Dass wir in inniger Gemeinschaft mit ihm leben. Das ist unser Ziel. Und wir leben in einer Welt, wo ganz viele Menschen diese Gemeinschaft nicht haben. Deshalb haben wir da einen Auftrag. Aber das Ziel ist eigentlich, in der Gegenwart Gottes zu sein. Mein lieber Kollege Stefan Pichotka aus der Tabor-Gemeinde hat das in einem Artikel zur Jahreslosung so gut formuliert, dass ich es einfach mir ausleihe mit Quellenangabe. Er schreibt, für die Nähe Gottes sind wir geschaffen. Von Gott entfernt zu sein, ist darum ein sinnloses Leben. Wie ein Werkzeug, das ungebraucht im Schrank liegt. Wie ein Haus, das nicht bewohnt wird. Oder wie ein Buch, in dem wertvolle Dinge stehen, das aber nicht gelesen wird. Man kann alle diese Dinge ansehen und vielleicht schön finden, aber wenn wir sie nicht für das einsetzen, für das sie geschaffen wurden, sind sie sinnlos. Genauso ist es mit unserem Leben, dass wir von Gott entfernt leben. Wir können, da können schöne Dinge vorkommen, aber nichts davon wird bleiben, wenn wir gehen. Nichts davon können wir mitnehmen. Und wenn wir das verstanden haben, dann werden wir feststellen, wie sinnlos ein Leben ohne Gott wirklich ist. Und wie leer und wie ziellos. Also, das ist genau das, wozu du geschaffen bist. Und wenn du das verpasst, verpasst du alles. Glücklich werden wir, wenn wir nach Hause kommen. Wenn unser Leben dort stattfindet, wozu es geschaffen wurde. Und dazu ist Jesus gekommen. Dazu ist er sozusagen unser Glücksbringer geworden. Dass wir nach Hause kommen, dass wir Verbindung mit dem Vater haben können. Er macht das klar, was mit unserem Ende sein wird, dass wir in Ehren aufgenommen werden. Jesus, Gott selbst in Christus, hat die totale Ferne von Gott durchlitten am Kreuz. Er, der eins ist mit dem Vater, war vom Vater getrennt, um unsere Trennung von Gott zu überwinden, um uns in die ewige Gemeinschaft mit dem Vater zu führen. Und er hält uns. Er hält uns im Leben, er hält uns im Sterben. Und die Dinge, die wir uns auch noch wünschen und wünschen dürfen, für die wir beten können, für die wir sogar Verheißungen haben, Versorgung, materielle Versorgung, Gesundheit, Zufriedenheit im Hier und Jetzt, sind wunderbare Gaben Gottes, aber sie haben nicht das letzte Wort. Sie haben nicht das letzte Gewicht. Er beschenkt uns. Er beschenkt uns mit seinem Frieden. Er beschenkt uns mit guten Gaben aus seiner Hand. Ja, er bringt Versorgung, er bringt Heilung. Aber selbst wenn das ausbleibt, dann können wir bekennen. Aber ich, Gott nahe zu sein, ist mein Glück. Dafür bin ich geschaffen. Und da finde ich echtes Leben. Jetzt nur noch die Frage. Was machen wir denn jetzt? Also, Gott suchen, wie machen wir das? Die erste Frage ist, bist du schon nach Hause gekommen zum Vater? Lebst du diese Gemeinschaft mit ihm? Oder bist du noch fremd? Bist du noch fern von ihm? Du sagst, ja, ich höre über ihn, ich lese über ihn, aber ich habe selber keine Beziehung mit ihm. Dann lädt er dich ein, dein Leben in seine Hände zu legen. Dafür bist du geschaffen, Gemeinschaft mit ihm zu haben. Und da ist ein Gebet weit weg von dir, dass du sagst, Vater, ich lege mein Leben in deine Hände. Ich möchte dir Mut machen, wenn du das bist, dann sprich mich oder einen der Mitarbeiter nachher an. können wir auch gerne mit dir zusammen beten. Du kannst diesen Schritt heute gehen. Ja, in Gottes Nähe zu sein. Die meisten von uns sind grundsätzlich in seiner Nähe. Sie sind diesen Schritt irgendwann gegangen. Wir wissen auch, er ist ja auch immer da. Und die Herausforderung für uns ist, bewusst Zeit in seiner Nähe zu verbringen. Und das knüpft an das an, was wir vorhin gehört haben. So muss ich gar nicht mehr viel sagen. Anbetung, Stille, Bibellesen, Gebet sind Wege einfach in diese Zeit mit ihm. Es geht nicht darum, etwas zu erreichen. Es geht nicht darum, jetzt die Gebetserhörung zu kriegen oder Punkte im Himmel zu sammeln, dass du schön gebetet hast, sondern einfach bei ihm zu sein. Da möchte ich dich herausfordern und ermutigen, diese Zeit zu suchen. Vielleicht sagst du, ja, habe ich ganzen Tag oder ständig. Aber vielleicht sagst du, ja, es ist umkämpft. Also für mich ist es umkämpft. Und nicht immer so einfach, wie es klingt. Auch wenn man das beruflich macht, sozusagen. Ganz praktisch, du kannst, wenn du hier im Gottesdienst bist, ganz bewusst, du kannst dir das einfach den Gottesdienst absitzen, mitsingen, zuhören, sagen, aha, interessanter Gedanke, oder kenne ich schon. Oder du kannst sehr bewusst sagen, Herr, hier bin ich. Ich will jetzt dir begegnen. Ich will von dir hören. Ich will vor dir sein. Du kannst das morgen fortsetzen, hier beim Gebetsabend. Und wenn wir zusammenkommen, im Hauskreis, nette Leute und so, wunderbar. Aber bewusst diesen Schritt gehen, ich komme in die Gegenwart Gottes. Nachher im Abendmahl sage, ja, ich bin bewusst in deiner in der Gemeinschaft mit dir. Das andere ist die alte Sache. Es ist einfach gut, feste Zeiten zu haben. Wir wissen, ja, wir wollen nicht gesetzlich sein und das macht viel Frust und man hat schlechte Erfahrungen mit irgendwelchen Bibelleseplänen, wo man nach 2 Wochen schon 3 Monate hinterher ist. Aber ich stelle fest, einfach, ich kann nur von mir reden, was ich nicht regelmäßig tue, tue ich ziemlich schnell gar nicht. Sage, wenn ich mal dazu komme, dann komme ich nicht dazu. Ob das Sport ist, ob das irgendwelche anderen Dinge sind. Und auch Zeit mit Gott. Für mich war jetzt das Neujahr auch tatsächlich an der Stelle ein Neustart. Ganz bewusst sagen, diese Zeit ist heilig dem Herrn. Und ich mache dir Mut, wie viel Zeit das dann ist und wie du die gestaltest. Das ist bei dir. Es gibt Hilfsmittel. Ich habe ein paar Sachen vorne hingelegt, die helfen, in die Bibel reinzukommen, ins Gebet reinzukommen. Wenn dir sowas hilft, dann nimmst dir gerne mit. Wenn du magst, kannst du da in die Büchse was reintun. Ich habe hier ein bisschen Werbung zu machen. Tagzeiten, Gebete, neu entdeckt. Gibt's ein Buch, Deus Adest, Gott ist da, von Ulrich Eggers und Thomas Harry rausgegeben. Mit Gebeten, mit Texten, die mir einfach helfen, ein Gerüst zu schaffen. Und von da weiter zu beten, vor dem Herrn zu sein. Du kannst einfach das Vaterunser Bitte für Bitte durchgehen und das vor Gott meditieren. Du bist frei. Du dienst nicht einem Buch, einem Zeitplan, deinem Bibelleseplan, ja, sondern dein Vater will dich in seiner Nähe haben. Nimm dir die Zeit, suche diese Zeit in diesem Jahr. Und ich glaube, wir werden das erfahren, Gott nahe sein. Ja, aber ich, Gott nahe zu sein, ist mein Glück. Und wenn du das erfährst, dann sag es auch weiter, das ist ja der letzte Teil von Vers 28. Also, dass ich mich zu Gott halte bei Luther und meine Zuversicht setze auf Gott, den Herrn, dass ich verkündige all dein Tun. Das, was Gott in deinem Leben tut, das erzähl dann auch weiter. Amen. Herr, wir danken dir, dass du da bist. Auch da, wo es sich fern anfühlt, wo wir nicht merken, dass du in der Nähe bist. Du bist immer bereit, uns zu begegnen. Der eine oder andere Weise. Wir danken dir. Danken dir, dass du uns immer wieder neu auch anschubst, uns neu auf den Weg zu machen zu dir.